Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 404 unseres, ist ja eigentlich eine Zweidrittel-Schnapszahl, unseres Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße alle ganz herzlich, die zuhören, die Folgen vorher, die 403 über sich ergehen lassen haben oder genossen haben. Das werden wohl die meisten sein, wie ich aus den Zuschriften erfahren habe. Und begrüße alle, die auch heute wieder dabei sind.
Und das werden hoffentlich viele sein, denn es gibt neue Themen und es gibt neue interessante Auskünfte. Und ich hoffe, dass sie alle gefallen werden und dass sie ihre Ohrhörer, da bin ich immer ganz scharf drauf, und ihre Lautsprecher gut bedienen.
Ja, auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zur Folge 404 des Computer Club 2 Audiocast und bin sicher, dass wir ein bisschen was erzählen können, das auch Interessenten findet.
Wer erzählt denn was?
Soll ich mal was erzählen?
Erzähl was.
Die NSA, die kennt ihr ja mittlerweile alle, die wird ja durch jeden Nachrichtenkanal durchgeprügelt. Was auch bekannt wurde, ist, dass die 10 Millionen Dollar an die RSA bezahlt haben. Also die NSA an die RSA. Das ist ein Sicherheitsunternehmen, ein hoch angesehenes Sicherheitsunternehmen, das professionelle Lösungen bietet, um zum Beispiel gesicherte Zugänge zu haben, um Verschlüsselungen zu bieten. Und was die gemacht haben? Die haben einen von der NSA entwickelten Zufallszahlengenerator, einen Pseudo-Zufallszahlengenerator, genommen und haben den als Standard in ihre Produkte eingebaut. Das Dumme war dabei, bei dem Zufallszahlengenerator ist man hintergekommen, dass die Abfolge der Zahlen erratbar war, wenn man den Algorithmus kannte, und so konnten dann auch die Sicherheitslösungen geknackt werden. Den gleichen Zufallsgenerator, der heißt Dual ECDRBG, also ein sehr eingängiger Name, den hat man auch in einer Open-Source-Bibliothek gefunden. Und zwar in OpenSSL, also einer ganz bekannten und oft eingesetzten Sicherheitslibrary zur Verschlüsselung. Und dieser Backdoor war da drin. Und zwar hat sich ein Sponsor hat sich gewünscht, dass der dort eingebaut wird, um eine ganz besondere Applikation damit fahren zu können. Gut. Der ist eingebaut worden und man hat jetzt nach, ich weiß nicht genau, wann er eingebaut worden ist, nach ein paar Jahren, hat man irgendwie festgestellt, wenn man den ansprechen würde, würde der nur Fehler zurückmelden, also nie ein Ergebnis liefern. Das heißt, die Implementation war fehlerhaft. Im Umkehrschluss heißt das, sie sind zwar eingebaut worden, aber dieser Zufallsgenerator ist bis jetzt von keinem eingesetzt worden, sondern der war einfach nur darum. Gut, jetzt hat die RSA denen auch keine 10 Millionen Dollar bezahlt dafür, aber in der Open Source ist er drin. Er ist nach wie vor drin. Man weiß aber, dass er nicht geht. Das wissen die Entwickler. Und die Entwickler haben auch gesagt, also in der kommenden Version wird der Fehler nicht behoben. Er wird einfach nicht mehr drin sein, da er ja sowieso in dieser Open Source Bibliothek nicht läuft. Das finde ich doch schon mal eine nette Entwicklung, dass man auch ohne diese pseudoprofessionelle Entwicklung weiterkommen kann. Dann gab es bei OpenSSL natürlich noch andere Meldungen. Anfang des Jahres hörte man, da die Seite ist kompromittiert worden. Und zwar sind anscheinend über den Hypervisor, also das wird gehostet, wie fast alle Sachen auf virtuellen Maschinen, die auf irgendwelchen Routern laufen. Der läuft wahrscheinlich auf einem ESX-Server von VMware und angeblich hat sich jemand darauf Zugang verschafft. Dann hat VMware natürlich sofort gesagt, nee, Moment, unsere virtuellen Maschinen sind sicher. Der ESX-Server baut eine Sandbox drumherum und da kann man von außen nicht ran in die Maschine. Was war passiert? Wahrscheinlich hat ein Administrator, die ja alle so sicherheitsbewusst sind, jedenfalls sein sollten, hat ein sehr unsicheres Passwort genommen. Die Hacker haben sich zu seinem Account Zugriff verschafft über dieses unsichere Passwort. Und wenn man einmal an diesen Hypervisor-Controller rankommt, an diese Verwaltungstool des Hypervisors, da gibt es auch eine Konsolenfunktion. Also wenn man den Hypervisor Manager aufmacht, dann hat man eine Konsolenfunktion und ist damit auf der virtuellen Maschine drauf und kann die dann versuchen auseinanderzunehmen. Und das ist da passiert. Die Sicherheitslücke ist natürlich geschlossen worden, das Passwort ist geändert worden, Gott sei Dank. Und dieser Zugriff ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr möglich. Aber das ist nicht alles, was an Sicherheiten passiert. Das geht ja alles noch im Rahmen der NSA, die ja sehr aktiv ist. Ein Reverse Engineer, Eloy van der Beken, hat entdeckt, dass manche Router von Lynxis und Netgear anscheinend intern einen Dienst laufen haben. Die haben ja alle so ein Mini-Linux dran als Betriebssystem. Einen Dienst laufen haben, der nirgendwo dokumentiert ist und von dem man auch nicht weiß, was es ist. Und zwar gibt es da einen Port 32.764. Wenn man mit dem eine Verbindung aufbaut, dann kommt zurück die Zeichenfolge SCMM. Man vermutet, dass das der Name des Herstellers, des echten Herstellers ist, das ist die Firma Sercom, die auch für Belkin, Level One und eben Lynxis und Netgear die Geräte baut. Die sind eben Auftragsfertiger. Das Blöde ist, dass man über diesen Port rauskriegen kann, welche Konfiguration der Router hat und man kriegt auch sogar die Passwörter des Routers im Klartext heraus. Also eine ganz dumme Sicherheitslücke. Jetzt haben Experten versucht, mal rauszukriegen, was los ist und haben mal Portscans gemacht in Deutschland, haben fast 4000 IP-Adressen, also es gibt so eine Spezialsuchmaschine, die heißt Shodan, haben fast 3000 IP-Adressen gefunden, die über den Port 32.764 zu erreichen waren. Also steht zu vermuten, dass diese Sicherheitslücke nicht nur nach innen geht, wenn man im eigenen LAN ist, sondern sogar nach außen, wenn man übers Internet auf den Router draufkommt. Und da sollte man eventuell mal gucken, es gibt im Internet Sicherheitssoftware dazu, Recherchesoftware dazu, da kann man feststellen, ob sein eigener Router kompromittiert ist und wenn er das ist, schmeißt man ihn am besten weg. Das Analyse-Tool heißt eigentlich Binwalker. So viel zu den schlechten Nachrichten für heute.
Ja, und Heinz, du hast eins vergessen. Man hat versucht, aus den Firmen etwas herauszukriegen, warum sie das so machen. Und die Antwort steht bis heute noch aus. Das heißt, sie haben sich überhaupt nicht gemeldet. Und denen scheint das ganz egal zu sein, was da passiert.
Also ja gut, das gleiche bei allen. Die RSA ist auch gefragt worden, warum habt ihr das gemacht? Und die haben dann auch nur, ich möchte jetzt einfach mal bla bla angeantwortet. Wir tun das Beste für unsere Kunden, um alles in Sicherheit zu machen und so. Was überhaupt nichts mit dem Thema verfehlt, würde man in der Schule, wenn einer so einen Aufsatz schreibt, sagen. Aber ja, es ist
damit müssen wir leben.
Ja, ich meine, die NSA macht sich ja mit allem breit. Ne? Die entwickeln ja angeblich auch gerade mal eben nebenher einen Quantencomputer, wo Wissenschaftler seit Jahren dran sind, viele Wissenschaftler, hochintelligente Köpfe
das
dran
Thema
sind.
Wollte
das
wollte ich
mal so eben nebenher machen. Vielleicht bringen
sie es ja hin. Das Thema vielleicht wollte ich eigentlich ja zur 1. April-Sendung bringen, aber na gut, jetzt ist es raus.
Dass die dran entwickeln, dass alle darüber nachdenken, wie man sowas machen kann, ist klar. Aber dass das jetzt die große Sensation ist, also mich hat es nicht gewundert, dass die darüber nachdenken, sowas zu machen. Ob sie es wirklich schaffen, weiß ich nicht. Der Quantencomputer wird sicherlich irgendwann mal kommen, wenn einer die geniale Idee hat, wie man diese nicht fassbare Quantenwelt mit der realen Welt verbinden kann. Vielleicht auch ziemlich schnell.
Es geht aber auch an eine andere Welt, eine Schattenwelt, die wahrscheinlich immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Wir kennen ja wahrscheinlich alle The Pirate Bay, also dieses größte Torrent-Web-Netzwerk, was wir haben. Die müssen ja ab und zu mal wieder umziehen, weil sie sich verstecken müssen oder sowas. Und die Macher, die Entwickler, die Gründer davon, die haben jetzt offiziell gesagt, sie arbeiten an einem, ja, Schattennetz. Sie wollen also auf der physikalischen Basis unseres heutigen Internets ein Netz aufbauen ohne zentrale Knotenpunkte, ohne IP-Adressen und ohne herkömmliche Domainnamen. Und damit hätte man natürlich ein Netz, welches durch die Provider nahezu nicht mehr zu sperren ist, jedenfalls aus heutiger Sicht. Denn wenn ich keine IP-Adresse habe und keine Domainname, was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da sperren? Alles oder was? Damit will man den Benutzern helfen, die Zensur zu umgehen. Damit will man helfen, anonym bleiben zu können. Und auch denen, die in Ländern leben, wo Zensur herrscht, die Möglichkeit bieten, am weltweiten Internet teilnehmen zu können. Die haben ja schon einen Torrent-Client für Firefox entwickelt. Das Ding ist übrigens 2,5 Millionen Mal geladen worden mittlerweile. Und wollen aber jetzt den nächsten Schritt gehen. Die Auslieferung wird allerdings noch ein bisschen dauern, wird wahrscheinlich, wenn deren Vorstellungen wahr werden, so etwa im April sein. Aber sie arbeiten mit Hochdruck daran. Also sie wollen zur Adressierung ein alternatives DNS-System verwenden, welches eben nun die ganzen Vorteile hat, die heute bei einem normalen DNS-Netz als Nachteile dienen. Die Software benutzt das WebKit, um die per Peer-to-Peer, also P2P geschrieben, falls mal jemand im Internet danach sucht, ausgetauschten Daten lokal rendern zu können. So, Inhalte werden nur die Veränderungen übertragen, so dass nicht immer die gesamte neu geänderte Seite geschickt werden muss. Verbindungen Peer-to-Peer gehen also von Benutzer zu Benutzer. Es werden Verbindungen aufgebaut. So, und der Aufruf die alternativen DNS-Systems, der soll so funktionieren, dass die bekannten URLs ersetzt werden durch einen öffentlichen Schlüssel, der eben irgendwie heißt, irgendwie ganz lang ist, .p2p, und damit die Daten im Netz zu finden, einen öffentlichen Schlüssel. So, und genauso sollen dann auch die Domains, die man sich bei Pirate Bay dann reservieren lassen kann, jeweils nur für ein Jahr allerdings, die werden dann auch dort gehostet. Die übrigens auch das etwas Neues, die kann man nur per Bitcoins authentifizieren lassen. Das heißt, ohne dass ich an Bitcoins teilnehme, kann ich mich nicht authentifizieren bei diesem System. Also etwas ganz Neues, endlich mal eine Geschichte, wo man sagen kann, da kommen erstmal diese, naja, möchte gern Hacker der NSA, die mit unglaublichen Geldmengen alles machen, was Gott verboten hat, nicht mehr ran. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie das Rennen weitergeht. Da kommt wahrscheinlich von der anderen Seite, von der gesetzlich richtigen, aber bösen Seite irgendwann der nächste Schlag. Und dann werden wieder die Kreativen da sein, die auch wieder dafür sorgen, dass wir, um die es eigentlich geht, die Bürger, die Nutzer, diejenigen, die das Internet brauchen, damit leben, damit arbeiten, dass die wieder ihre Freiheit bekommen und das tun können, unbeobachtet tun können, was eigentlich ein fundamentales Menschenrecht ist.
Faszinierend an der Idee ist ja, dass man die bestehende Hardware weiter nutzen kann.
Ja.
Also die ganze Infrastruktur, die ja das Internet bietet, die ist einfach noch da.
Ja.
Ja, vielleicht erlebe ich ja auch noch ein Upcoming, wenn ich heute verkünde, dass es mir gelungen ist, ein Betriebssystem für den Raspberry Pi aufzuspielen, mit dem ich eigentlich vorhabe, mit diesem Raspberry Pi ein Bitcoin-Mining-System aufzubauen, wo ich aber allerdings mit der Sonnenenergie hantieren werde, wo ich sage, da ist ein kleiner Raspberry Pi-Computer der lebt von der Sonnenenergie, den kann ich damit bedienen. Und er rechnet und rechnet und rechnet und rechnet und rechnet sich Bitcoins aus. Bitcoins werden immer wertvoller, weil sie immer seltener werden, dass sich ein System da so das errechnen kann. Und dann irgendwann bin ich so weit, dass ich sagen kann, gut, okay, alles hat sich gelohnt. Alles ist bezahlt worden durch neue Bitcoins, die ich erarbeitet habe. Ich bin ein reicher Mann. Ich kann sagen, das war gut, was ich da gemacht habe. Oder na, so langsam kommen aber jetzt doch so die Ideen, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, weil da vieles schon vorher gelaufen ist, was ich nicht mitgekriegt habe. Und wahrscheinlich bin ich wieder derjenige, der als letzter kommt.
Aber
warum willst du davon? Warum willst du eigentlich auf Bitcoins gehen? Seit dem 11. Januar gibt es da was Neues. Es gibt da die Coin West. Also Coin Ye West.
Wo kommen die her? Wer hat die initiiert?
Das ist genauso unbekannt wie die Initiatoren von Bitcoin. Man weiß nicht, es ist eine anonyme Gruppe, die es gemacht hat. Sie wollen auch eine virtuelle Währung. Ich meine, das ist ja nicht die einzige, das ist ja nicht nur Bitcoin. Es gibt ja Ripple, Litecoin, Peercoin, Namecoin, Colorcoins, Dogecoin, weiß ich, was sonst da alles gibt. Das sind alles Kryptowährungen. Angeboten wird eben seit dem 11. Januar, hat jetzt angefangen, die Coin West. Und die soll eine Volkswährung soll das werden, laut den Initiatoren. Du kannst ja mal auf die Webseite schauen, also coinywest.com. Da ist alles einigermaßen erklärt. Und nach den Initiatoren gibt es 133 Milliarden Münzen nur zu rechnen. Vielleicht kann der Raspberry Pi das rechnen. Da gibt es am Anfang noch nicht viele. Gibt es am Anfang die höhere Wahrscheinlichkeit, dass man das hat. Denn bei Bitcoins wird es ja, wie du schon sagtest, immer unwahrscheinlicher, dass man da was gewinnt. Dass man da eine Münze errechnet.
Ja. Man hat mir mein Lebensziel hat man mir zerstört, indem ich das lesen muss, dass da schon andere dran waren und die haben das scheinbar besser gemacht. Und man wird ein Ende der Bitcoins wahrscheinlich irgendwann feststellen müssen.
Wer weiß.
Die Frage ist, ob diese virtuellen Münzen sich durchsetzen. Ob die wirklich die breite Akzeptanz kriegen, die jeder hofft.
Ja, wenn da PayPal schon drüber nachdenkt, ob man Bitcoins einsetzen kann als Zahlungsmittel. Und wenn dann eBay als PayPal abhängiger, weil das eben die Muttergesellschaft ist, auch mit Bitcoins rechnen will. Und wenn da, ich weiß nicht, die eine oder andere Versicherungsgesellschaft vielleicht auch Bitcoins akzeptiert. Ja, was passiert?
Tja, Zahlungsmittel gibt es immer wieder. Ich kann mich erinnern, das ist bestimmt schon 10 Jahre her, da waren wir in Köln auf irgendeiner Messe. Und da kam jemand mit dem Mobiltelefon, damals gab es da gar keine Klucklauts, hat uns dann vorgeführt, wie man damit bezahlen kann an irgendeinem Automaten. Das war zwar kein NFC, sondern das ging schon über das GSM-Netz. Das waren so die Anfänge, und wir haben dann gesagt, und ob das was gibt und ob sich da was entwickelt draus, das war alles noch gar nicht so klar. Gut, aber ich meine, die Tendenzen in den Staaten sind ja nun immer stärker geworden, dass man das physikalische Geld abschaffen will. Teilweise kann man ja gar nicht mehr mit Geld bezahlen. Also wenn ich zu schnell gefahren bin, die Polizisten wollen gar kein Geld mehr annehmen oder ähnliches. Ich habe da immer meine Probleme dann damit, denen das dann klar zu machen, dass sie dann gar nichts kriegen. Ich war ja zahlungswillig und jetzt mögen sie es bitte holen. Aber ganz egal, wie dem auch sei, die Münchner Verkehrsgesellschaft ist ja auch wahnsinnig modern. Ich meine, die bauen zwar keine neuen Tunnel, die notwendig wären, und die Bahnen sind überfüllt, dass einige Leute nicht mitkommen. Und es gibt also eine ganze Menge Probleme. Aber eins haben sie geschafft. Sie haben Mitte Dezember eine App ins Netz gestellt. Damit kann man dann, wenn man sich vorher ausgezogen hat, das heißt also wirklich alles an persönlichen Daten angegeben hat, was man eben so braucht, wenn man mit dem Verkehrsbetrieben fahren will, kann man dann über iTunes oder bei Google Play und auf sein Android oder Apple oder was auch immer für ein Gerät, was man da hat, diese App herunterladen und dann in mehreren Schritten allerdings, also nicht so einfach klick, klack, fertig, per SEPA-Lastschrift oder gar per Kreditkarte über diese App dann eine Fahrkarte bezahlen. Und diese Fahrkarte erscheint dann, oh welch Wunder, auf dem Display des Telefons und ist mit einem Barcode ausgestattet. So, und der dann bei der Fahrkartenkontrolle überprüft wird. Nicht online, nein, sondern der Kontrolleur, der scannt vom Display diesen Barcode ein. So, und wenn aber jetzt, weil man wieder zu viel telefoniert hat, der Akku leer ist, mitten in der Straßenbahn geht das Telefon aus und ich habe meine Fahrkarte gekauft, dann sollte man das sagen, na gut, okay, ich kann jetzt nicht nachweisen, dass ich wirklich bezahlt habe oder so und ich muss das dann hinterher nachweisen. Nee, das geht dann so einfach nicht. Denn die haben in ihrer Kundenzeitschrift M-Direct extra schon ganz klar herausgestellt, dass dann, obwohl man unschuldig ist, obwohl ein technisches Gerät den Dienst verweigert hat, obwohl man bezahlt hat, man immer noch 5 Euro Bußgeld zahlen muss, unter der Voraussetzung, dass man später nachweist, dass man vorher wirklich eine Fahrkarte gekauft hat. So viel zu dieser sehr modernen und innovativen Geschichte voller Umständlichkeit und Durchsichtigkeit, wie man doch etwas Technik verwenden kann, um alles noch komplizierter und ungerechter und unschöner zu machen, als es jetzt schon ist.
Viele Grüße nach München. Das klingt doch so wie, wir haben zwar eine neue Innovation, aber wie ihr benutzt die?
So ungefähr. Ja, also als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, nee, Kinder, so richtig wahr ist es doch wohl nicht, oder?
Sowas kann auch keinen Bestand haben, oder? Kann es das?
Wenn keiner mitmacht.
Braucht man da andere Richter dafür?
Ja, braucht ja keine Richter, da brauchst du nur Straßenbahnen, die fahren.
Naja, nun, das geht ja vor Gericht, die Sache, dass jemand sagt, nee, hallo, hallo, so geht es doch wohl nicht. Ich hab keine Schuld.
Tja. Du bist doch schuld, wenn dein Akku leer ist. Du hättest das Ding da aufladen können. Oder hättest nicht telefonieren dürfen mit einem Telefon, sondern hättest warten müssen, bis der Kontrolleur da war oder der Schaffner. Das ist doch wohl klar.
Ja, diese Problematik war aber nicht bei dem Prozess von Herrn Wulff. Denn der war ja auch nicht schuld.
Ja, der ist aber auch nicht mit der Straßenbahn zur Gerichtsverhandlung gefahren.
Da wäre vielleicht schuld geworden.
Tja.
Ja. Gut, okay, wir hatten ja tolle Prozesse gehabt. Wir haben immer noch Prozesse laufen, wo man 50 Tage, 100 Tage, 200 Tage ansetzt, wo keiner weiß, warum das so ist. Wir haben diesen NSU-Prozess mit mehreren 100 Tagen. Wir haben den Bundespräsidenten-Prozess, der um 3 Euro Zigaretten geschnorrt hat oder so irgendwas war da in der Gegend. Und ist doch schön, dass die Justiz so gut beschäftigt ist und nicht arbeitslos
wird. Ja, ich finde das auch gut. Und in diesem speziellen Fall bin ich auch der Meinung, dass das Rentenalter deutlich erhöht werden soll. Also für Staatsanwälte, die so fleißig sind wie der Staatsanwalt, der an diesem Prozess beteiligt ist, ich denke, da sollte man darüber abstimmen und schnellstmöglich auch zusagen, dass so bis 80, 85 sollte der schon im Dienst bleiben. Damit er.
Nein, 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 der muss früher pensioniert werden. Er hat so viel
geleistet. Wir sind doch nicht in der Politik. Da werden doch die Schlechten dann nach oben heraus transportiert, in höhere Ämter oder in die Pension. Nein, der muss zur Strafe Zwangsarbeit leisten in seinem Büro, bis er 90 wird oder umfällt oder sowas. Wenn ich mir so einen Scheiß anhöre, dann kriege ich ja zu viel.
Aber manche Sachen brauchen ihre Zeit.
Ach, der Heinz.
Ja, nach der Wiedervereinigung hat man ja versucht, die Stasi-Akten...
Wieso Wiedervereinigung? Das war doch eine Vereinigung. War denn das schon mal wiedervereinigt?
Nach der Vereinigung hat man ja versucht,
jetzt fangen wir aber richtig an.
Die Stasi-Akten zu sichten, stellte fest, dass da ein großer Teil von im Reißwolf gelandet ist oder so zerrissen worden ist. Man hat also ungefähr, man schätzt 15 Millionen Schnipsel in 15.000 Säcken irgendwo rumliegen und würde die ganz gerne zusammensetzen. Mitarbeiter haben es schon geschafft, in den letzten 19 Jahren ein paar Millionen Seiten zusammen zu puzzeln. Das ist ja ein Riesenpuzzle. Und in 2007 ist man auf die Idee gekommen, so, jetzt lassen wir das vom Computer machen. 2007. Jetzt Ende vorigen Jahres ist die Alpha, die Beta-Version dieser Software fertig geworden. Die hat ja die Projektgruppe Virtuelle Rekonstruktion zerrissener Stasi-Unterlagen. Ein wunderschöner Name, aber es gibt keine Abkürzung dafür. Hat sie also vorgestellt und die haben in der Pilotphase schon mal ungefähr 16.000 Seiten aus 400 Säcken, also einem ganz kleinen Teil, zusammengesetzt. Bis jetzt hat das Projekt 8 Millionen Euro gekostet. Jetzt muss noch ein Spezialscanner entwickelt werden. Und dann sollen diese ganzen Unterlagen automatisch zusammengesetzt sein. Ich meine, das ist schon eine Herausforderung, das machen zu wollen. Denn
es waren doch die Fraunhofer, ne?
Sind auch mit da drin. IPK ist da mit dran. Ja, die sind überall mit drin. Ja. Was die jetzt können laut der Software, laut den Angaben, ist, dass die Risskanten erkennen können, dass die Schrift- und Papierarten eindeutig zuordnen können. Und damit ist an sich erst eine sinnvolle Arbeit möglich, dass man nicht nur den Umriss hat, wie bei einem Puzzle, wie einem normalen Puzzle, sondern dass man auch den Inhalt im Prinzip nach Qualität des Papiers, also Farbe des Papiers, Dichte des Papiers oder Rauheit des Papiers und die Typografie darauf erkennen kann. Und dann gibt es vielleicht irgendwann mal in den nächsten paar Jahren die ganzen Stasi-Untersagen zu lesen, das werden ja Millionen von Seiten sein. Allerdings muss das Parlament noch entscheiden, ob das überhaupt weitergeführt werden soll und welche Mittel man dafür noch freigeben will. Das also technisch also, eine interessante Sache.
Wenn man das zusammengepuzzelt hat und im Computer alles wieder richtig ist, druckt man das dann wieder aus. Und wenn das Parlament dann sagt, nee, bullen wir nicht, dann wird das wieder zerrissen.
Nee, ganz so schlimm ist es nicht, Wolfgang. Jetzt ist die Pilotphase abgeschlossen. Man weiß also jetzt, dass die Software läuft. Man könnte loslegen, wenn die Hardware denn da ist, wenn der Scanner da ist. Und jetzt ist der Punkt, jetzt müssen die Politiker oder das Parlament muss jetzt entscheiden, wird dieses Projekt weitergeführt oder hat man jetzt einen schönen Forschungsauftrag? Die Sachen kann man natürlich auch noch für andere Sachen nehmen. Man sollte vielleicht auch mit der NSA reden. Die haben ja nur elektronische Abhörungen bis jetzt. Elektronisches Abhören, FBI macht, glaube ich, die Papierüberwachung. Aber man könnte ja auch noch nehmen, um die 15 Millionen, circa 15 Millionen Schnipsel aus den 15.000 Säcken zusammenzusetzen und würde vielleicht noch ganz interessante Sachen erfahren. Mhm.
Was halten wir eigentlich von dem Herrn Snowden? Ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, obwohl die NSA immer weitermacht. Ist das nicht wirklich ein Held des Jahres 2013 oder 2014?
Ja, Held des Jahres 2013 ist eine gute Sache. Das sehe ich auch so. Der müsste ja zumindest mal eine Art alternativen Nobelpreis bekommen. Mal sehen, was da passiert. Denn das, was der Mann in Bewegung gesetzt hat,
ist wirklich unglaublich.
Und wenn ich mir überlege...
Er hat auch viel Wissen ja vermittelt, was gar nicht da war.
Wenn ich mir überlege, was der alles losgetreten hat mit diesen Informationen, es wird immer so getan, als sei er nun der Bösewicht und der Verbrecher. Aber ich glaube, diejenigen, die uns als Bürger unsere Freiheit genommen haben, indem sie uns immer und überall überwacht haben, das sind eigentlich die Lumpen und nicht er. Nur, wir reden gegen Wände und dadurch, dass viele europäische Regierungen, und da meine ich auch ausdrücklich unsere, mit den Amis unter einer Decke stecken, du weißt, der eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Warum passiert nichts? Warum bekommen wir keine Antworten auf unsere offiziellen Anfragen in den USA? Warum wird die Sache nicht aufgedeckt? Warum wird sie nicht weiterverfolgt? Warum wohl? Sollte es wirklich der unglaubliche Fall sein, dass unsere Regierung, einige Mitglieder davon oder unsere Sicherheitsbehörden, Schlapphut und Co. auch Dreck am Stecken haben? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es muss ja irgendeinen Grund geben. Und es gibt für mich einen Grund zu sagen, es reicht mir für heute. Wir tun den Daumen nach hoch. Ja,
vielleicht liegt es nur daran, dass wir früher als Kinder Schulspeisung von den Amerikanern gekriegt haben. Und jetzt dankbar sein.
Ja, dann sei dankbar. Aber tu trotzdem den Daumen hoch und sag Tschüss.
Ja. Und?
Und tschüss. Und immer an den Job denken. Bis dann. Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.